wenn ich nicht mehr Edgar Allan Poe lese und mir irgendwie dunkle Kerzen in meinem Zimmer anmache und Topfkerzen mache und versuche irgendwie meine dunkle Fantasy-Ader auszuleben.
Hab ich gedacht, okay, das ist musikalisch der absolute Sweet Spot für mich. Das ist Musik, die eher komplex ist, aber in einer Art und Weise so komplex ist, dass sie butterweich durchläuft.
Bin da leider überfragt, muss ich sagen. Bin da kein Metal-Hase.
Introvertierten Perspektive, also in gewisser Weise hast du diese Stories, die erzählen von der Niederträchtigkeit der Menschen, von der Verfehltheit der Menschen, nur am Ende und dann am Ende im Blackwater Park wird diese Perspektive von dieser Person von außen wahrgenommen, die das so alles runterbrennen sieht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorgehört und Nachgedacht. Mein Name ist Chris und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen Lieblingstrommelvirtuosen. Moin Marvin.
Moin.
In unserem Podcast besprechen wir in jeder Folge gemeinsam ein Album. Dabei geht es aber nicht nur um irgendein Album, sondern um Musik, die eine Person in ihrem Leben stark geprägt hat, an dem anderen aber komplett vorbeigegangen ist. So gehen wir gemeinsam auf Spurensuche bezüglich unserer musikalischen Sozialisation. So Marvin, welches Album hast du denn heute mitgebracht?
Ja, Chris, ich habe mitgebracht von der schwedischen Death-Metal-Band Opeth das Album Blackwater Park. Ich will da vielleicht nochmal gar nicht so viel zu erzählen. Genau, weil mich würde natürlich erstmal interessieren, was hast du dir gedacht, als dir dieses Album irgendwie entgegengeschleudert wurde? Was war deine Vermutung, warum ich dieses Album jetzt endlich dann doch mal oder diese Band jetzt doch mal hier in diesem Podcast mitgebracht habe? Das würde mich, glaube ich, vor allem interessieren, so was deine Vermutungen waren, warum ich das rangekarrt habe.
Ja, ich würde was Ähnliches antworten, was du auch schon zu Escapado 2 Folgen vorher gesagt hast, nämlich es war mal langsam Zeit. Opeth ist einfach ein Name, der rumgewabert ist in unserem musikalischen Machen, in unseren musikalischen Kontexten. Wahrscheinlich auch so ein bisschen immer als dunkle Referenz. Es ist so ein bisschen komisch, weil ich so immer das Gefühl hatte, ich wüsste ungefähr, was Opeth machen, ohne es wirklich richtig gehört zu haben. Und man hat es halt immer so eingeordnet als, ja, es ist halt irgendwie Prog-Metal, der vielleicht ein bisschen härter ist.
Mhm.
Und von daher, also die kurze Antwort ist, glaube ich, einfach, weil es Zeit war wieder. Ich glaube, die lange Antwort wäre, glaube ich, so ein bisschen, dass du dich vielleicht auch so ein bisschen gefragt hast, weil wir hatten auch schon mal natürlich über so unsere musikalischen Biografien gesprochen. Und bei mir war es halt so, ich hatte durchaus mal eine Metal-Phase gehabt, in der ich auch durchaus Bands gehört habe, die im Death-Metal oder Melodic-Death-Metal-Bereich unterwegs gewesen sind. Und dann ist dir natürlich auch bewusst, dass ich viel Prog-Rock, Prog-Metal gehört habe. Und die Band ist ja eigentlich, das kann ich vielleicht schon mal vorweg sagen, ja, so ein bisschen das Zusammenspiel dieser beiden Aspekte. Und da war vielleicht für dich die Frage so ein bisschen, ja, warum hast du diese Band nicht gehört, wenn doch eigentlich zwei deiner prägenden musikalischen Phasen durch diese Band gut ausgefüllt sein könnten? Und von daher, glaube ich, möchtest du jetzt hier gerade, ja, einerseits mir, glaube ich, so ein bisschen diese Lücke helfen zu füllen. Und dann zweitens glaube ich auch, da kommen wir später zu, dass Opeth, glaube ich, für dich musikalisch, auch selber im Musikmachen, glaube ich, schon eine große Inspiration gewesen sind. Ist jedenfalls schon mein Gefühl, dass einfach im Songwriting da sehr viel drinne ist, was ich in unserem musikalischen Machen, vor allem beim Jammen, sage ich mal, mir einfach häufig aufgefallen ist, bestimmte Arten, wie die Drums gespielt werden, wie Parts geschrieben werden, wie auch Transitions gemacht werden. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt auch eine Folge, die uns auch in unserem Musikschaffen oder jetzt in dem Fall dich in deinem Musikschaffen vorangetrieben hat.
Das ist mega spannend, dass du das so sagst, weil das wäre, glaube ich, gar nicht der, hätte ich, glaube ich, gar nicht so gedacht. Das ist nämlich schön, das sozusagen von dir einmal gespiegelt zu bekommen, weil ich selber gar nicht weiß, wie viel von Opeth in meinem Spielen drin ist oder weil ich glaube, wenn wir zusammen Musik gemacht haben, ich die jetzt auch nicht so permanent als Referenz irgendwie reingeworfen habe oder dachte so, ah, lass doch mal so ein Opeth-Part schreiben oder spielen. Aber ich glaube, jetzt, wo du es sagst und wo ich so drüber nachdenke, kann es sein, dass das so ein typischer Fall ist von so einem sehr unbewussten Einfluss. der irgendwie an verschiedenen Stellen dann doch immer wieder durchrutscht. Aber ich glaube auch, da sollten wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil ich da vielleicht erstmal genau noch kurz darauf reagieren kann zu deiner Einschätzung. Und die Kurzantwort ist genau das. Es war irgendwie Zeit, es war irgendwie überfällig, irgendwie immer über diese Band zu sprechen. Das heißt, es war so ein bisschen, ich wusste, dass du sie nicht kennst oder anders gesagt, dass du sie so kennst, wie man halt diese Metal-Bands mit ihren markanten Band-Logos irgendwie mal gesehen hat und denkt, sie gehört zu haben, aber hatte irgendwie nie das Gefühl, dass du sie wirklich viel aktiv in irgendeiner Weise dich mit ihnen auseinandergesetzt hast. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch interessant, weil genau was du meintest, dass du selber mal so eine kleine Metal-Phase hattest und bei mir ja auch irgendwie Metal irgendwie so mitläuft, aber ich trotz allem sagen würde, ich war niemals ganz so ein Metal-Kid oder in der Metal-Szene drinne oder war eigentlich so war da niemals komplett irgendwo gelandet in all den Jahren, auch als Teenie, auch wenn ich irgendwie ein bisschen mit solchen Bands irgendwie beschäftigt habe. Und da ist dann, glaube ich, für mich auch ein total interessanter Fall, warum das aber manchmal doch funktioniert oder warum so eine Musik plötzlich mich anspricht und was da auch für, sage ich mal, ganz interessante musikalische Querverbindungen und Querschläge irgendwie entstanden sind. Denn um auch vielleicht das vorwegzunehmen, Opeth, die ja irgendwie gerade von ihren Anfängen her wirklich als eine lupenreine Death-Metal-Band zu beschreiben sind, machen Musik, die ich sonst, glaube ich, so in diesem alten Stile eigentlich nicht höre, nicht mag und da auch relativ wenig Bezug zu habe zu anderen Bands, die in dieser Death-Metal-Szene unterwegs sind. Also das ist einfach nicht meine Musik und deswegen sind die selber manchmal so ein Spezialfall, weil die dann doch komischerweise mehr bei mir gelaufen sind, als ich dachte und auch wirklich in meinen, späten Teenie-Jahren, ich die doch sehr, sehr, sehr aktiv irgendwie so ein bisschen verfolgt habe, so Ende der 2000er, sage ich mal. Und genau, deswegen so ein ganz, ganz besonderer Fall sind, glaube ich, weil es irgendwie zeigt, wie man manchmal so in andere Genres reindippt, sobald man einen Anker oder irgendeinen Bezug dazu gefunden hat. Also ich glaube auch aus der Perspektive ist es, glaube ich, interessant, über diese Band zu sprechen. Von daher vielleicht erstmal das. Und es gibt noch ein paar andere, wie soll ich sagen, vielleicht noch ein paar andere Hintertüren, aber mich würde, glaube ich, jetzt erstmal total interessieren, weil ich genau das Album selber auch längere Zeit nicht gehört. Ich habe auch lange überlegt, wann sage ich es dir, weil es, wie soll ich sagen, für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein Winteralbum ist und ja auch sehr düster irgendwie ist. Habe ich so lange überlegt, wann passt's, wann ist irgendwie mal ein guter Moment. Aber genau, jetzt interessiert mich, glaube ich, erstmal total, wie waren so deine ersten Höreindrücke und wie ging es dir mit dem Album? Und dann kann ich ja das versuchen, nochmal so ein bisschen einzuordnen, wo dieses Werk eigentlich in diesem Gesamtkatalog von dieser Band steht.
Ja, ich glaube, du hast das schon sehr gut beschrieben mit dem Ankerpunkt, weil ich glaube, dass die Art, also wie du schon meintest, dieses Album, diese Band hat durchaus hörbare Death-Metal-Einflüsse. Du hast die Death-Growls, du hast auch in der musikalischen Gestaltung hier und da diese Elemente. Und das ist auch etwas, was mich, glaube ich, direkt erstmal ein bisschen schwierig war, weil ich hatte ja erzählt, ich hatte diese Phase gehabt, aber ich muss halt auch sagen, die Metal-Phase war bei mir vor allem geprägt davon, dass ich, sag ich mal, hellere Metal-Bands gehört habe. Also ich habe viel Thrash-Metal gehört, ich habe auch teilweise Power-Metal gehört. Und je mehr es halt in dieses Death-Metal, in Death-Metal oder Black-Metal reinging, desto eher war das eine Musik, die damals auch für mich noch nicht so richtig funktioniert hat, würde ich mal sagen. Vielleicht auch deswegen, weil ich zum Metal gekommen bin, nachdem ich irgendwie eher eine Punkrock-Phase hatte. Also ich hatte noch gar nicht so viel Berührungspunkte damals gehabt mit gutturalem Gesang oder Schreigesang, so dass mich, glaube ich, da der Death Metal, der auch noch eine bestimmte Art von Schreien ist, so ein bisschen abgeschreckt hat. Und ich merke auch immer noch, dass das jetzt nicht so meine Lieblingsart des Gesangs ist. Aber andererseits hat diese sehr deutliche Prägung von Prog Metal, Prog Rock, es für mich eigentlich dann andererseits doch sehr einfach gemacht. Also wenn immer die Growls zurückgegangen sind, habe ich gedacht, okay, das ist musikalisch der absolute Sweet Spot für mich. Das ist Musik, die eher komplex ist, aber in einer Art und Weise so komplex ist, dass sie butterweich durchläuft. Und da ist aber sozusagen gleichzeitig so ein bisschen eine Sache gewesen, die mich gleichzeitig im ersten Durchgang ein bisschen ernüchtert hat, weil ich dachte, das war's schon im Sinne von, das habe ich halt schon sehr häufig gehört, weil es einfach natürlich, und es tut mir jetzt auch für Opeth natürlich total leid, aber natürlich haben sich sehr viele Bands in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich auf diese Art von Musik bezogen, auf diese Art von Prog-Metal zu machen. Und dass das halt einfach etwas ist, wo ich quasi gar nicht so viele Überraschungen mit drin hatte. Das war alles super, das war alles, wo ich dachte, ey, das funktioniert super. Aber es war, glaube ich, weniges, was mich so sehr herausgefordert hat. Und ich glaube, eine Sache, die mir so ein bisschen am Anfang gefehlt hat und wo ich auch gesehen habe, okay, das ist halt auch von der Gattung her, sag ich mal, ein Metal-Album, ist diese sehr starke technische Perfektion, die da drin ist und auch eine sehr organisierte Art von Prog-Metal. Ich meine, oder von Prog. Mhm, weil ich weiß, zu der Zeit, als ich mit Opeth das erste Mal in Berührung gekommen bin, habe ich sehr stark The Mars Volta gehört. Und ich war von The Mars Volta so angetan, weil es eine chaotische Form von Prog-Rock, Prog-Metal war. Es war komplexe Musik, die irgendwie wild und chaotisch war. Und das war halt, ist diese Musik halt wirklich gar nicht. Diese Musik ist sehr gut durchorganisiert, die ist wirklich sehr, ja, durcharrangiert. Was ich aber sehr spannend fand, war, dass ich sehr viele Querverweise musikalisch auch in dem Prog der 70er gesehen habe. Also einfach von der Soundästhetik her, davon, wie viel auch Akustik-Gitarren verwendet worden sind. Da habe ich mich schon sehr erinnert gefühlt und auch so ein bisschen musste ich zurückdenken. Also gar nicht mal vom Klang, sondern einfach nur von der Art und Weise, wie Songs gedacht werden an irgendwie unsere Genesis-Folge. Und eine Sache, wo ich jetzt hoffe, von dir auch nochmal eine Erleuchtung zu bekommen, es klang für mich unfassbar nach Steven Wilson. Deswegen, ich würde dich mal fragen, hatte der da seine Finger im Spiel?
Ja, hatte er. Das ist das große Bonbon, was, glaube ich, also man könnte, glaube ich, wahrscheinlich eine eigene Folge machen, wo man nur über Opeth beziehungsweise dem Sänger und so ein bisschen, ich will nicht sagen Mastermind, aber so ein bisschen dem Gesicht dieser Band, Michael Ackerfeld und Steven Wilson spricht. Ja. Weil die beiden haben sich 2000 kennengelernt oder so in der Zeit, ich weiß nicht ganz genau, aber in der Zeit. Und Steven Wilson hat in der Tat Blackwater das Album mitproduziert.
Ah, okay.
Also auch im Engineering. Und du hörst natürlich auch singen auf dem Album an verschiedenen Stellen und Keyboard spielen an verschiedenen Stellen. Und
ich habe mich schon gefragt, ob das Steven Wilson ist.
Also das ist der zweite Song, Bleak. Genau, da ist es ist ein, wenn man so will, ein gesangliches Duett, wo Steven Wilson sich einfach dachte, bin ich dabei. Genau, und ich finde, da ist total viel, was du sagst, was bei mir total resoniert, wo ich, glaube ich, total mitgehe, auch wie du das beschrieben hast, diese Art von progressiver Musik oder Prog-Metal oder wie man das nennen möchte, dass die sowas unglaublich Organisiertes hat und eben nicht dieses chaotische, verrückte, was dann, ne, später irgendwelche Mathcore-Bands, dort The Mars Volta genannt, irgendwie hat oder sowas Zackiges, Wildes, Punkiges irgendwie drin hat. Und es sind so zwei Aspekte, die mir dabei sozusagen in den Kopf kommen. Zum einen hatte ich damals so eine wunderbare, sehr, sehr lange Rezension über dieses Album gelesen auf Amazon. Wahrscheinlich gibt es sie immer noch. Vielleicht können wir sie verlinken, ich weiß es nicht. Wo jemand eigentlich auch dieses Album und diesen Höreindruck beschreibt, so als wäre das so eine Metal-Operette oder so eine Metal-Oper. Mhm. Und dem sowas sehr Weites und Opulentes ständig irgendwie attestiert und das auch sehr eindrucksvoll in seiner Interpretation der Lyrics irgendwie zeigt. Und zum anderen gab es ja irgendwie auch immer so eine Zeit, oder gibt es irgendwie dieses Narrativ, sage ich mal, an dem gesagt wird, naja, Metal ist ja eigentlich sowas wie in manchen Bereichen irgendwie die konsequente, aber nur laute und bösere Fortführung von klassischer Musik. Mhm. Also zu sagen, Metal-Riffs in der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, wie sie Motive durchdringen. Ne, du musst eigentlich nur irgendwie so einen Bach oder sowas nehmen und wenn du den im Prinzip auf einer verzerrten Gitarre spielst, hast du eigentlich schon Metal-Riffs. Und ich finde, bei so einer Band wie Opeth kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, was da dran ist. Weil ich glaube, an sich ist dieser Gedanke eigentlich ein bisschen zu einfach und zu simpel. Weder glaube ich, dass Klassik mit verzerrten Gitarren nach Metal klingt, noch glaube ich, dass Metal das alles ist, sondern auch was ganz anderes sein kann und auch eine Menge neu gemacht hat. Aber in der Art und Weise, wie auch auf diesem ganzen Album Riffs eingeführt werden, wieder zurückgeholt werden, eine neue aufgebaut wird, hat für mich sehr sowas von einer Idee von hier ist ein klassischer Satz, dann kommt irgendwie der B-Part, dann kommt wieder der andere und es ist so eine sehr motivisch arbeitende, organisierte Form, die man eher vielleicht kennt, wenn man irgendwie auch klassische Musik auf eine gewisse Weise hört und eine gewisse Art von, sage ich mal, klassischer Musik in Europa im vielleicht ja 17. bis 18. Jahrhundert. Bin jetzt totaler Klassik-Laie, bitte ohrfeigt mich nicht. Das kann ich total verstehen, weil das dann sozusagen die Art ist von Komplexität, die Opeth irgendwie macht und die auch ein bisschen, und da bin ich voll bei dir, irgendwie ein bisschen outdated ist, wenn man sich anguckt, was heute so unter dem ganzen Label von progressiver, komplexer, vertrackter Musik läuft, das irgendwie überhaupt nicht überhaupt nicht mit dem in Deckung kommt, was Opeth da irgendwie vor jetzt fast 25 Jahren aufgenommen haben. Deswegen kann ich deine slightly Unterwältigung auch total verstehen, weil das natürlich eine ganz andere Art von Progressivität ist oder eben auch eine Progressivität, die man heute vielleicht gar nicht mehr so bezeichnen würde.
Ja.
Genau. Und ich würde vielleicht ein ganz bisschen, um das so ein bisschen einzuflechten, um auch diese, sag ich mal, Stephen Wilson-Melange so ein bisschen aufzudröseln, würde ich vielleicht einfach nochmal ein paar Sätze zu Opeth, zur Geschichte der Band so ein bisschen sagen oder vielleicht so ein bisschen entlang der Alben.
Ja, gern.
Um so ein bisschen zu erklären. Du warst ja schon irgendwie richtig auf dem Riecher, dass du gesagt hast, da sind so Proggy-Sachen drinne. Und ich meine, das Album ist von 2001. Die Band wurde 1990 gegründet. Ist also wirklich alt in dem Sinne schon. Da aber noch nicht mit dem Mika Jakerfeld. Der kam erst 1945 dazu. Und in diesen frühen Alben sind die eigentlich noch mehr wirklich dieser richtig schulmäßige, nordische, schwedische Death Metal. Mit vereinzelten clean Gesang. Ich glaube, das war schon ganz früh so deren, wie soll ich sagen, Signature-Move, dieser Wechsel von ja, langen, ausgetragenen, breiten Metal-Riffs und dann aber sehr ruhigen, intimen, akustischen Parts mit sehr cleanem Gesang. Und dann sozusagen die ersten beiden, ersten Alben, 1995 und 1996 so, entstanden. Und dann gab es einen ersten größeren Besetzungswechsel an den Schlagzeug und an den Drums. Denn dann kamen Martin Mendez und Martin Lopez. Und da gab es sozusagen in dieser neuen Kombination mit eben den zwei noch dabei seienden Gitarristen eine, sage ich mal, stilprägende und entscheidende Trilogie mit einem Album von 1998, My Arms, Your Hers, von 1999, Still Life und dann Blackwater Park 2001, wo, glaube ich, so dieser Grundsound, was ist Opeth, irgendwie so ein bisschen perfektioniert wurde. Mhm. So ein bisschen, wenn du sagst, was ist so in dieser frühen Opeth-Phase eigentlich so deren irgendwie Drive, deren Stil, da würde man, könnte man so ein bisschen sagen, okay, auf Blackwater Park haben sie das eigentlich irgendwie perfektioniert. Und genau in dieser Zeit, in der sie das im Blackwater Park gemacht haben, kamen sie mit Stephen Wilson in Kontakt oder dieses Album haben sie eben gemeinsam mit ihm produziert, der, glaube ich, selber auch nochmal diese irgendwie proggigen Einflüsse und auch den Mut zu ruhigeren Stücken, glaube ich, erst so ein bisschen bei denen nochmal befeuert oder unterstützt hat. Was dazu führte, dass es zwei Folgealben auch mit ihm zusammen produziert wurden, Damnation und Deliverance. Von dem einen Album ein absolutes ruhiges Akustikalbum ist, wo überhaupt nicht geschrien wird und überhaupt nicht, sag ich mal, verzerrte Gitarren wirklich da sind oder Metal-Gitarren da sind, die eben auch sozusagen gemeinsam mit Stephen Wilson produziert wurden. Dann, vielleicht nur kurz, wie ging es dann weiter? Es kam dann nochmal mit Ghost Reveries 2005 wahrscheinlich ihr progressivstes Album im Sinne von Metal-Progressiv, also einfach noch technischer, noch längere Stücke, vertrackte Takte. Und dann ein Album, was ich nochmal sehr, sehr viel gehört habe, Watershed von 2008, was so ein bisschen als Scharnieralbum eigentlich beschrieben werden kann. Irgendwie auch immer noch in dem Metal-Bereich, aber irgendwie auch schon sehr weird plötzlich wird an verschiedenen Stellen. Und dann beginnt eigentlich, und das ist auch interessant, ab 2011 eigentlich ein sehr, sehr krasser Bruch in dem ganzen Stil der Band, auch mit unzähligen, ne, Bandwechseln. Ich habe die jetzt nicht alle bis ins letzte Detail rausgesucht. Also Besetzungswechsel. Und dann beginnt eigentlich so ein großer Zyklus von insgesamt 4 Alben, von denen die ersten 2 auch wieder mit Stephen Wilson zusammen produziert wurden, in denen sie komplett in so eine Art Neo-Prog oder Retro-Prog oder wie man es jetzt auch genau nennen möchte, sich versteigen. Die verzerrten Gitarren oder Metal-Gitarren werden zur Seite gepackt, es gibt keinen gutturalen Gesang mehr und alles klingt richtig weird nach staubtrockenen 70er-Jahre-Prog mit allem, was man sich vorstellen kann, an Panflöten, Mellotron und gib ihm. Also alles auch sehr auch offensiv irgendwie auch herbeizitiert wird. was in dem Sinne vielleicht nur ganz höchst interessant ist, weil parallel Steven Wilson sein Solo-Projekt aufgebaut hat. Sozusagen mit seinen beiden, sag ich mal, sehr, sehr, sehr auch Proggy-Alben, das The Raven That Refused to Sing und Hand Cannot Erase, die eigentlich so ein bisschen parallel gelaufen sind, was ganz interessant ist. Und jetzt erst ganz jüngst, also 2024, haben Opeth wieder ein Album rausgebracht, auf dem das erste Mal seit, dann wie gesagt, fast Ewigkeiten wieder geschrien wird, was die Szene natürlich auch erstmal wieder völlig aufgeschreckt hat. Aber man sieht interessanterweise, wie Steven Wilson, der selber ja auch ganz viel 70er Jahre Prog geremastert hat, beispielsweise Alben von King Crimson und dergleichen, wie sehr der eigentlich da einen gewissen Einfluss auf Opeth hatte, was andersrum wiederum aber auch, ohne jetzt hier zu ausschweifen zu werden, sich in Porcupine Tree, also der Band von Steven Wilson, dann gezeigt hat, ist, dass infolge der Zusammenarbeit mit Opeth plötzlich bei Porcupine Tree Drop-D-Riffs gespielt wurden, tiefe Gitarren aufgetaucht sind und Porcupine Tree eigentlich von ihrer, ich sag mal, eher Art-Rock-Psychedelic-Phase zu ihrer durchaus eher düsteren, riffigen Phase gekommen sind. Also es war eine sehr interessanterweise wechselseitige Beeinflussung dieser Bands, die ich total spannend fand. Und um da vielleicht irgendwie jetzt den Bogen zu kriegen, ich glaube, deswegen bin ich auch ein bisschen bei dieser Band hängen geblieben, weil ich da schon Porcupine Tree gehört habe, großer Steven Wilson-Fan war und dann irgendwie mitgekriegt habe, halt Momente, die arbeiten ja irgendwie zusammen, da gibt es irgendwie Verflechtungen. Und mich dann, glaube ich, auf diese Musik eingelassen habe, wie ich mich sonst wahrscheinlich niemals auf so einen Death-Metal-Krams eingelassen hätte. Also von daher, deine Riecher sind da genau richtig. Auch alles, was da irgendwie an Genesis oder Rush oder sonst was irgendwo schon anklingt in diesem ganz frühen Album, gibt's später noch viel, viel, viel mehr von, interessanterweise. Hat die Community aber auch immer gespalten. Also die Metal-Puristen fanden es weichgespült und die Prog-Polizei hat natürlich auch gesagt, ah, das ist doch irgendwie alles nur ein Abklatsch aus den 70er Jahren, was soll denn das? Aber aus diesen Diskussionen habe ich mich immer herausgehalten, weil ich dafür weder zu sehr ein Opeth-Fan war, noch zu jung bin, um irgendwie diese ganzen Prog-Bands der 70er damals live miterlebt zu haben.
Ja, Marvin, vielen Dank für die ganzen Erläuterungen und ich dachte mir schon, dass du irgendwie versuchen wirst, Porcupine Tree auch nochmal irgendwie in den Podcast reinzubringen, weil die kenne ich ja doch schon mittlerweile ein bisschen besser und Steven Wilson, also hast du es so jetzt wahrscheinlich ja. Nochmal geschafft. Das ist deine Hidden
Agenda. Ja, das war so ein bisschen der Backdoor-Trick.
Auf genau, die Hidden Agenda. Ja. Ja, also wie gesagt, da sind bei... Wir sind da jetzt wirklich einiges an Referenzen halt auch gekommen, wie du schon meinst, diese Prog-Referenzen, aber natürlich auch andere Metal-Bands, die man oder auch Prog-Bands aus der Zeit, also auch Modern-Prog, weil ich würde schon dieses Album noch gar nicht so sehr in diesen 70s-Prog einordnen, sondern schon eher noch in diesen Modern-Prog, den halt Porcupine Tree natürlich auch frühen 2000ern mitgeprägt haben, aber natürlich auch Bands wie, klar, Tool hört man da auch, man hört auch The Deer Hunter vielleicht ein bisschen raus, das ist auch so eine Referenz, die mir irgendwie gekommen ist teilweise. Ja, und was ich mich jetzt so ein bisschen gefragt habe, ist quasi einerseits, ob du quasi noch so ein bisschen beleuchten kannst, wie Opeth eigentlich auf andere Bands gewirkt hat, weil du meintest ja so ein bisschen, okay, die waren einerseits für die Metal-Puristen so ein bisschen, hä? Aber andererseits für die Prog-Leute auch nicht so richtig. Also wen hat denn Opeth jetzt eigentlich zufriedengestellt und beeinflusst?
Ich glaube, das kann ich in dem Sinne gar nicht ganz gut beantworten, weil ich ja selber niemals in diesen Szenen aktiv war. Also ich habe die niemals live gesehen. Ich kenne, glaube ich, auch gar nicht so viele Menschen, mit denen ich so aktiv Opeth gefeiert habe. Also das war irgendwie auch mal so ein bisschen so Band für mich, die ich irgendwie selber für mich viel gehört habe, oder ich verbinde auch einfach mit ganz viel mit Autofahrten durch Winterlandschaften. So, das 2009 gab es so einen brutal harten Winter, falls sich irgendjemand noch daran erinnert. Also da gab es wirklich noch einen rauen Mengen Schnee und da habe ich einfach im Auto immer Opeth gehört und hab's gefühlt. Von daher, ich weiß gar nicht so sehr, wo das noch eingesickert ist, sage ich mal. Also natürlich, es ist halt so ein bisschen überspitzt dargestellt. Es gibt auch genügend Leute, die fanden es, glaube ich, sehr cool, in welche Richtung sich Opeth entwickelt hat. Die auch sagen, hey, da versucht auch eine Band, sich auch neu zu erfinden. Und Michael Ackerfeld hat eigentlich auch immer gesagt, dass er, glaube ich, gar nicht so sehr irgendwie auf ein Genre im strengen Sinne so total festgenagelt ist, sondern auch sagt, naja, ich möchte halt irgendwie das ganze Spektrum an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten und Stils und Genres irgendwie auch vermengen. Und warum soll ich da irgendwo Halt machen? Also da gibt es durchaus auch Stimmen und Perspektiven, die das in dem Sinne auch konsequent und logisch fanden, dass er halt irgendwann sich versucht hat, diese Band neuer zu erfinden, oder die Musiker dort einfach gesagt haben, wir machen jetzt diese Wendung, wir machen jetzt diesen Schlenker. Und dass es einige auch, sage ich mal, der ganz alten Schule irgendwie auch mitgetragen haben. Natürlich gibt es Leute, die ja nicht aus ihrer Haut kommen. Das sei denen aber irgendwie auch gegönnt. Ich weiß gar nicht so sehr, wie weit Opeth selber nochmal andere Bands krass beeinflusst hat, weil sie schon irgendwie, ich will nicht sagen einmalig sind in dem, was sie machen, weil dafür haben sie irgendwie auch sichtbare Referenzen. Aber ich zumindest nicht viel Vergleichbares kenne und höre, sage ich es mal so rum. Und deswegen bin ich da, muss ich wirklich sagen, könnte ich es dir gar nicht genau benennen, wohin diese Band noch gewirkt hat, bis eben diese, ich sage mal, Stephen Wilson Solo-Projekte und Porcupine Tree Schiene, dass darüber so ein bisschen was rübergesickert ist. Also ich glaube, was man höchstens vielleicht so ein bisschen sagen könnte, ist, dass es dadurch ein Stück weit eigentlich eher ein bisschen aus einer Nische rausgekommen ist. Ich glaube, das wäre, was ich am ehesten sagen würde. Es wäre aber weniger, würde aber weniger beschreiben, wo es einen musikalischen Einfluss hatte, sondern auf was für ein Publikum es gestoßen ist. Und da würde ich sagen, dass sowohl Stephen Wilson als auch Opeth irgendwie es dadurch irgendwie nochmal geschafft haben, so eine gewisse Spielart von Prog-Musik eben auch als Hommage an so 70er Jahre irgendwie wieder so ein bisschen mehr in den Mainstream gespielt wurde, was auch immer jetzt Mainstream hier heißt, aber so ein bisschen aus so einer sehr eigenen Nische so ein bisschen rausgekommen ist. Und das natürlich dann auch wieder so Generationen verbunden hat. Also weil, keine Ahnung, mein Vater kann auch was mit Stephen Wilson anfangen, so ungefähr. Und das ist natürlich dann irgendwie in dem Sinn interessant, dass Opeth irgendwie das so ein bisschen geschafft hat. Aber ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich höre auch einfach kein Death Metal. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt unglaublich andere viele Bands, die irgendwie sagen, ja, diese ganzen Melodic Death Metal Bands und so. Aber ich bin da leider überfragt, muss ich sagen. Bin da kein Metal-Hase.
Gut, dann ziehen wir es vielleicht mal auf die persönliche Ebene. Also was ich mich gefragt habe, das Album ist ja von 2001, meintest du. Und da wollte ich dich jetzt fragen, hattest du das Album damals direkt, als es rausgekommen ist, gehört? Oder kam das dann eher ein bisschen später bei dir? Und ich sag mal so, wo können wir das in deiner Biografie einordnen? Wann hast du das gehört? Und wo hat dich das dann auch vielleicht in deinem musikalischen Schaffen geprägt? War das zu Zeiten deiner ersten Band? Und genau, erzähl mal.
Ich habe nicht mit 11 Opeth gehört. So früh war ich dann doch nicht dran. Sondern es muss so in den zweiten Hälfte der Nullerjahre sein. Also ich habe ja gerade schon 2009 genannt. Ich glaube, dass ich so mit Opeth eingestiegen bin, muss so in dem Zeitraum 2007, 2008 vielleicht gewesen sein. Die Zeit, als deren Album Watershed eben gerade rausgekommen ist. Dazu kann man also sagen, das heißt, ich habe schon vorher Porcupine Tree gehört. Die habe ich sozusagen schon 3-4 Jahre vorher entdeckt und so mich nach und nach dadurch diesen Katalog von denen gewühlt. Und ich kann es wahrscheinlich gar nicht mehr exakt rekonstruieren, aber ich vermute mal, dass es auch irgendwo genau so ein Schlenker war über Stephen Wilson, warum ich dann nochmal Opeth mir angehört habe. Also natürlich kannte ich die aus meinem EMP-Katalog, den ich natürlich feinsäuberlich studiert habe. Aber ich habe sozusagen nicht, genau, vorher, ich habe die, glaube ich, noch nicht so viel mit 13, 14, 15 gehört. Ich glaube, das fing wirklich erst so an mit 16, 17, 18 und dann habe ich nämlich auch zum einen die Watershed geholt, weil die dann eben relativ neu rauskam, und habe dann aber auch nochmal geguckt, okay, was gibt's denn noch von denen, welches Album, und habe dann irgendwie sehr, sehr kurz danach eben dieses Blackwater Park geholt, weil das eben ein bisschen genauso geframed wurde, als das ist irgendwie das so Markus Opnus vom sozusagen den frühen Opeth, wie sie irgendwie so in ihrer truesten Form noch waren. War ja dieses Watershed schon manche Leute ein bisschen irritiert hat und die schon meinten, es wäre nicht mehr true genug oder wie auch immer. Und deswegen war ich so, okay, dann muss ich mir das irgendwie einfach mal kaufen und mir anhören. Das heißt, es war vielleicht wirklich so 2007 frühestens, ich denke eigentlich eher 2008 mit Watershed, dass ich dann sozusagen das gehört habe. Und da war ich eigentlich gar nicht mehr so aktiv in meiner Bandzeit. Und das heißt, was mich da sozusagen zuerst beeinflusst hat, war, dass ich versucht habe, diese Akustikgitarren nachzuspielen. Also ich habe nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Metal-Drummer, aber genau, ich habe jetzt irgendwie nicht versucht, so ein 12-minütiges Opeth-Stück irgendwie nachzutrommeln, sondern ich fand eher gerade diese ruhigen Akustiksachen so unglaublich schön. Mhm. Vielleicht können wir das uns auch bei einfach gleich bei, wenn wir die Songs uns nochmal genau angucken, irgendwie so ein bisschen das nochmal genau anschauen, dass ich so dachte oder halt versucht habe, als ich dann auch mit 17, 18, 19 irgendwie meine erste Akustikklampe auch irgendwie selber zu Hause hatte und spielen wollte, dass ich die Sachen eigentlich nachgespielt habe. Also dann, ne, sei es jetzt irgendwie der vierte Song, The Drapery Falls, oder des Patterns in the Ivy, also diese ruhigeren Akustikstücke und war dann, glaube ich, irgendwie ganz, wie soll ich sagen, manchmal ganz überrascht, dass es gar nicht so unmöglich war, was da teilweise gespielt wird, sondern eigentlich ganz gut machbar und irgendwie auch Standard-Tuning, aber halt unglaublich schön, also mit relativ wenig Mitteln unglaublich tolle Stimmung erzeugt wurde, nur weil irgendwie hier mal ein Ton anders gespielt wurde oder hier mal eine Harmonie ein bisschen anders gesetzt wurde. Mhm. Das heißt, das hat mich eigentlich eher so ein bisschen mir in der Zeit so mich näher an die Akustikgitarre herangebracht und ein bisschen, natürlich auch ein bisschen an die E-Gitarre, weil ich natürlich auch mal versucht habe, so ein, zwei Riffs irgendwie nachzuspielen. Aber vor allem, glaube ich, hat mich das als nicht wirklich Gitarrist, noch nicht Gitarrist, was auch immer, geprägt und beeinflusst. So würde ich es, glaube ich, eher sagen, ja.
Ja, super spannend. Ich wollte jetzt auch mal so ein bisschen zu den Songs überleiten, weil so, ich finde auch schon spannend, dass du jetzt Drapery Falls angesprochen hast. Wäre, glaube ich, aus dem Mitte der erste Song, auf den ich gekommen wäre, wenn wir zum drüber sprechen, weil der mich schon sehr, ich glaube, das war so der erste Moment beim Durchhören, wo ich gedacht habe, oh wow. Wobei ich auch den zweiten Song mit Steven Wilson, was ich jetzt weiß, Bleak, auch schon auch gut fand. Das, was mir auch wirklich aufgefallen ist, wo ich auch eben sagen würde, Opeth klingt eigenständig in der Hinsicht, war dann wirklich die Akustikgitarren. Also immer, wenn es in das Geriffe ging, das sind so diese bösen Phrygisch-Riffs, die man halt so kennt. Ja. Das ist halt so dieses Geriffe, was man halt kennt, aber dieser Kontrast mit den Akustikgitarren und vor allem auch sehr schön dann die, auch die Drums, auch die Rhythmussektion war dann immer sehr zurückhaltend und auch immer sehr geschmackvolle Solo-Gitarren über die Akustik-Parts teilweise. Fast schon so ein bisschen wie ein E-Bow, wo ich mich auch sehr an den Gitarrenstil von, interessanterweise, Steve Hackett von Genesis habe erinnern lassen, der halt auch diesen singenden Gitarrensound hatte. Und das hat man auf jeden Fall da sehr stark drin gehabt. Und das ist halt, glaube ich, auch so der Punkt, wo ich so ein bisschen mich gefragt habe, gerade bei den ruhigen Parts, okay, ist das Steven Wilson? Also hat er da so mit seinen Fingern im Spiel, weil eben dieses, ich weiß auch nicht, ich kann das schwer beschreiben, aber diese clean Parts, wo einfach so eine geschmackvolle, cremige Solo-Gitarre drüber kommt, das ist halt was ich auch bei zum Beispiel Hand Cannot Erase von Steven Wilson auch als so ein sehr starke Sound-Ästhetik oder auch Sound-Referenz für mich wahrgenommen habe. Und also da muss ich schon sagen, jetzt, glaube ich, Bleak und The Drapery Falls waren, glaube ich, die ersten zwei, die mich auf der ersten Albummitte, glaube ich, sehr gut gekriegt haben. Und du hattest ja auch noch mal den Patterns in the Ivy erwähnt, der ja auch noch mal so als kleine Prelude quasi zu dem finalen Track Blackwater Park dann noch mal eingesetzt wird. Und würde ich dich jetzt auch noch mal fragen, so was waren bei deinem neuen Reinhören für dich noch mal so die Songs, die besonders aufgefallen sind?
Also es ist, glaube ich, auch, wie du es nennst, also ich bin, glaube ich, nicht so, dass ich sage, das Album ist für mich von vorne bis hinten perfekt und geil. Also es läuft für mich gut durch. Ich mag irgendwie, die alle Songs funktionieren. Und wenn man irgendwie auch sich darauf einlässt und auch einfach weiß, ja, diese Songs, die lassen sich Zeit, da werden die Dinge auch wiederholt. Und es ist auch einfach ein anderer, ne, es hat so was sehr Hypnotisches, wo man sich auch richtig gut reinfallen lassen. So, da funktionieren die meisten Songs eigentlich auf ihre Art und Weise irgendwie ganz gut. Und dann gibt's aber trotzdem so ein, zwei, die für mich einfach irgendwie herausstechen. Und genau, Bleak ist, finde ich, einfach total, also ist ja fast sozusagen der poppigste Song, fast schon irgendwie, mit diesem wundervollen Mittelteil und eben einfach die Guest Vocals von Steven Wilson einfach super, super toll performen. The Drapery Falls, aber auch dieses Dirge for November mit diesem ganz zarten, intimen Einstieg,
finde ich
unglaublich, unglaublich schön, der dann in der Mitte irgendwie, sag ich mal, wesentlich massiver daherkommt und nicht ganz so, wie soll ich sagen, verspielt vielleicht auch in den härteren Parts, aber gerade mit diesem ganz, ganz, ganz weichen Anfang, besser wird's nicht. Genau, und dann The Funeral Portrait ist mir so ein bisschen zu viel Metal.
Ja.
Oder einfach, also der hat einfach zu viel für mich, diese Art von Metal-Riffs, die mir dann einfach zu stampfig, zu, ja, genau. Also deswegen, weswegen der mich auf Ende auch nicht ganz holt. Auch wenn der dann interessanterweise eigentlich in den Clean Parts auch sehr schön aufgeht und mir auch sehr gut gefällt. Aber genau, da ist mir einfach die Art und Weise, wie die Riffs aufgebaut sind, ist mir einfach ein bisschen zu dröge. Mit Harvest habe ich so ein bisschen gespanntes Verhältnis, weil manchmal, finde ich, leiert der total. Obwohl er eigentlich der mit der kürzeste Song ist. Manchmal andererseits finde ich Eminem aber auch richtig, richtig schön, weil er sich auch eigentlich so eine als eine sehr, sehr ruhige Ballade eigentlich auch richtig gut irgendwie auch macht auf dem Album, nochmal als so einen kleinen, auch als Song einen insgesamten Ruhepunkt zu haben. Ich bin nach wie vor, und da werden mir wahrscheinlich andere jetzt irgendwie echt mir den Kopf abreißen, ich finde den Closer einfach nicht super, super gut. Also den Blackwater Park, der ist für mich auch einfach nicht der stärkste Song. Was ein bisschen schade ist, weil er irgendwie wirklich lang ist und wirklich so versucht, nochmal alles rauszuholen. Aber auch der ist für mich irgendwie, fällt für mich komischerweise so ein ganz bisschen ab. Das ist so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen schade, weil für viele andere sagen, es ist irgendwie so der Übersong oder da sind irgendwie... Da ist die Riff-Schmiede, hat sich da selbst übertroffen. Mhm. Irgendwie fühle ich den am wenigsten, sage ich es mal so. Vielleicht auch, weil man nach so einem harten Ritt auch dann einfach irgendwann bedient ist. Genau, und den Opener-Song, den finde ich eigentlich am Ende irgendwie immer gut. Ist für mich aber auch nicht der stärkste. Ich glaube, so würde ich sagen. Also es ist irgendwie komischerweise schon auch eher so die Mitte, die mich so am meisten abholt. Aber das ist, genau, das ist irgendwie auch für mich okay. Also ich würde auch niemals für mich sagen, das ist für mich irgendwie das... beste Opeth-Album ist oder das stärkste Opeth-Album und dass das irgendwie so ein perfektes Album ist. Das war es für mich auch damals schon noch nicht, aber ich fand es trotzdem mal total interessant, irgendwie das so durchzuhören.
Ja, wo du gerade den Opener nochmal erwähnt hast, ging mir, glaube ich, auch so, dass, also ich hätte ja so meinen Ersteindruck geäußert von wegen, so irgendwie alles solide, aber irgendwie nicht so super überraschend, und ich glaube, der erste Track hat diesem für mich auch wirklich keinen Gefallen getan, weil er halt wirklich gefühlt sehr viele Prog-Metal-Klischees halt einfach in sich vereint hat, inklusive diesem plötzlichen ruhigen Outro, was irgendwie auch so ein bisschen unvermittelt daherkommt.
Ja, mit so einer Art, so einem komischen Tonartwechsel irgendwie am Ende nochmal.
Genau, und also bei einigen Songs hat man auch so das Gefühl gehabt, okay, irgendwie, ich glaube, Tracks 2 bis 4 fangen alle mit einer Akustikgitarre an und gehen dann in einen harten Sound über. Also da sind unglaublich viele Riffs und ist bei viel Variation auch drin. Aber manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass dann halt letztendlich so viel ausgepackt wird, nur dass am Ende manche Songs sehr ähnlich klingen, obwohl halt sie irgendwie 12 Minuten Operetten sind mit verschiedensten Riffs, wie du schon meintest. Und das ist halt irgendwie so spannend. Und dann gerade die Songs, die sich ein bisschen zurücknehmen oder die halt auch vielleicht ein bisschen weniger überladen sind und Parts auch mal länger entwickeln, die sind dann die ich auch ein bisschen stärker fand auf dem Album. Und Blackwater Park, wie du schon meintest, wirkt für mich dann fast eher so ein bisschen wie so eine Ansammlung von nochmal ganz viel. Ist ja auch ein bisschen schade, weil ich glaube, wo wir jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen zu den Lyrics kommen können, mit dem Cover Blackwater Park soll ja jetzt quasi, also metaphorisch quasi stehen für halt mehr oder weniger als den Ort, in dem sozusagen das Album stattfindet. Und es wird dann quasi ja so ein bisschen übergeleitet in diesen ja sehr apokalyptisch klingenden Ende von Blackwater Park, wo ja mehr oder weniger, sag ich mal, das Ende angekündigt wird. Und ich sag mal so, bei den Lyrics, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil ich finde einerseits, dass diese Lyrics schon was Interessantes haben gegenüber jetzt so, was man typischerweise jetzt bei Metal Lyrics erwarten würde. Es sind die typischen Metal-Themen, würde ich mal sagen. Also Tod, Mord, Greed, Corruption.
Verderben,
genau.
Dunkelheit, Trauer.
Genau, und das Cover zeigt das halt auch super da. Aber andererseits habe ich schon das Gefühl, dass teilweise gerade jetzt zum Beispiel bei dem Track Bleak, der ja auch so ein bisschen aus so einer Perspektive eines Mörders vielleicht oder eines erzählt, sozusagen so ein bisschen introvertierter oder auch schon näher am Menschen dran ist. Also im Gegensatz zu so einer sehr gesellschaftlichen Perspektive wird da jetzt teilweise halt auch, wird versucht in den Lyrics manchmal eher introvertiert zu sprechen, wie Menschen in diese verwerflichen Handlungen quasi sich reingeben. Und das war, glaube ich, eine Sache, die ich ein bisschen spannend fand. Ich glaube, einfach von der Wortwahl, also einfach von der Lyrik selber, war mir das einfach teilweise ein bisschen zu sehr am Metal dran. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also ich habe früher, also du kennst es ja, manchmal höre ich überhaupt nicht auf Texte, manchmal höre ich auf Texte. Mhm. Aber bei Opeth habe ich das schon. Ich habe das schon irgendwie auch mich so ein bisschen damit beschäftigt, mir so ein bisschen durchgelesen. Und ich würde es auch so ein bisschen beschreiben, wie es ist irgendwie so, es werden so ein bisschen typische Metal-Tropes irgendwie bedient. Die Sprache ist irgendwie eine dunkle. Und es ist nicht so sehr irgendwie ein rebellischer Moment drinne, sondern es ist eher eine tendenziell eine Form von, so eine gewisse Form von Eskapismus vielleicht, auch von einem, sondern ein bisschen das, was man sonst unter dem Label schwarze Romantik benennt. Und ich meine, das war auch die Zeit, als ich irgendwie Edgar Allan Poe gelesen habe und auch einfach so ein alles auch gern so ein bisschen düster fand und cool fand. Und da hat es mich irgendwie schon sehr angesprochen, weil es irgendwie sich so mit auf eine gewisse Art und Weise auch mit so menschlichen Abgründen beschäftigen wollte. Aber auch solche Themen einfach wie die Sterblichkeit und auch mit einer gewissen morbiden Faszination sich das angeguckt hat. Also nicht so sehr, und das ist vielleicht, warum es vielleicht heute auch gar nicht mehr so gleichermaßen funktionieren würde, ohne das, glaube ich, überall schon so krass zu psychologisieren oder selbst da, wo Texte irgendwie anklingen, wie da geht es irgendwie um Depressionen, hat es immer noch sowas irgendwie, ja, melancholisches oder irgendwie auch so eine Schwermütigkeit, in die man sich irgendwie auch reinlegen kann auf eine gewisse Art und Weise. Und das fand ich, glaube ich, irgendwie auch irgendwie ansprechend auf eine gewisse Art und Weise. Warum auch immer ich irgendwie so ein bisschen, ja, was Düsteres, Morbides in dieser Band irgendwie cool fand und so, glaube ich, auch die Texte gelesen habe, die auch einfach mehr Geschichten erzählen und die ihn auch, glaube ich, einfach thematisch interessieren. Also ich glaube, das ist jetzt eben nicht so eine Band, wo man überall in der Biografie des Sängers irgendwie rumwühlen muss, um zu gucken, okay, was wird da gerade verarbeitet, sondern es auch einfach eher um Stimmung und um Szenerien und Narrative geht und Geschichten, die so ein bisschen erzählt wurden. Und die haben mich, glaube ich, diese Stimmung hat mich irgendwie damals ganz gut gekriegt und die finde ich in dem Sinne heute auch noch, funktioniert auch noch. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht heute noch so ein Fan davon bin im Großen und Ganzen, aber für das, was sie da machen wollen, finde ich, haben sie es eigentlich ganz gut hingekriegt, weil es eben nicht nur so ein reines, ich sag irgendwie die bösesten, dunkelsten Sachen und versuche auch extra hart zu klingen, sondern es eben auch mit so einer, ja, Schwermütigkeit und so einem sehr getragenen irgendwie auch passt und da so ein bisschen sowas altehrwürdig Düsteres hat, was mir gefallen hat, genau.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Also diese Melancholie habe ich da auf jeden Fall auch rausgehört. Also gerade, um jetzt auch nochmal auf den Track zurückzukommen, gerade bei Bleak, wenn man halt dieses Thema Mord hat, aber dann singt auch dieses Duett, was du gemeint hast mit Steven Wilson, da ist ja quasi fast schon so eine, sozusagen Anbetracht dieser unmenschlichen Tat ist da jetzt aber aus der Täterperspektive ja fast schon so eine melancholische eingekehrt hat mit drin, ne? Und das hast du halt, oder auch zum Beispiel bei dem letzten Song Blackwater Park ja quasi schon so eine düstere Akzeptanz des Untergangs des Blackwater Parks. Also das ist schon, ich finde auch, dass das stimmungsmäßig alles super passt, auch super zur Musik passt, auch die Akustikgitarren da irgendwie in dieses, also das passt alles super zusammen. Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich immer noch so ein bisschen, es mir schwierig gemacht hat, ist halt wirklich dann manchmal so diese Wortwahl, wo man dann halt immer so nomenbasiertes halt dann irgendwie, wo man dann halt immer sehr merkt, okay, da wurde halt irgendwie auch der, sozusagen das Dictionary zur Seite gelegt, um dann nach den düsteren Begriffen zu suchen. Und ich glaube, so die Zeilen, die dann so ein bisschen stärker waren, waren halt die, die dann halt eben nicht so diese ganz hochtrabenden Nomen verwendet haben, sondern, also da war zum Beispiel diese eine Zeile bei Drapery Falls, ich glaube, spiraling to the ground below the autumn leaves left in the wake to fade away, waking up to your sound again and lapse into the ways of misery. Das war jetzt was, wo ich so dachte, okay, der ist...
Da schlägt das Emo-Herz wieder höher.
Genau. Und irgendwie, den fand ich zum Beispiel ziemlich gut, auch in dem Song gesetzt. Ich glaube, der war auch relativ zum Ende. Also da waren schon echt starke Zeilen dabei, die auch eine schöne Lyrik haben, aber wo man auch echt merkt, so ein bisschen diese Metal-Ästhetik auch in den Lyrics, die war auch da auf jeden Fall auch noch stark dran. Ich meine, du meintest ja auch, dass das so ein Übergangsmomentum war.
Ja, also ich meine, ich habe mich jetzt nicht mit allen Lyrics von Opeth irgendwie im Detail beschäftigt. Ich meine, ich weiß auch, dass sie auch durchaus irgendwie auch einfach Konzeptalben entwickeln. Aber vielleicht eine Sache, gerade bei diesem Blackwater Park, der mir auch mal so ein bisschen... Den ich immer bei mir auch mal beobachtet habe und wo ich auch nicht ganz weiß, wie ich das irgendwie heute noch finde, weil der beschreibt ja eigentlich so eine Stadt oder so ein Ort oder eben das Blackwater Park, was so untergeht, weil eben die Menschen darin so schlecht waren und alles so niederträchtig. Und das ist, und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist das eigentlich für einen Blick auf Welt und Gesellschaft, der am Ende eigentlich, und das ist, glaube ich, das, was mich vielleicht so ein bisschen von Opeth dann wegbringt, oder zumindest von dieser Musik oder warum ich die vielleicht nicht immer hören kann, dass es am Ende manchmal, zumindest das Album, so fast so einen zynischen, distanzierten Blick eigentlich auf die Menschen hat und eigentlich irgendwie einen pessimistischen, kulturpessimistischen Blick und den Menschen halt in seinen vor allem negativen Aspekten ansieht, darin vielleicht auch annimmt, das ist vielleicht irgendwie auch eine Stärke, aber am Ende eigentlich so irgendwie distanziert dem gegenübersteht und eigentlich nur noch den Untergang beschreibt von einem Wesen, das es eben nicht besser geschafft hat, und dann geht eben die Welt unter. Und das ist irgendwie eine Art von Eskapismus, der für mich irgendwann in so eine gewisse zynische Haltung schauen kann. Oder anders gesagt, der am Ende für mich so eine gewisse misanthropische Untertöne vielleicht hat, die ich, glaube ich, jetzt Opeth selber gar nicht unterstellen will und die vielleicht auch mehr mit dem Album irgendwie anklingen und eben eher aus so einer morbiden Faszination entstanden sind, die ich aber einfach nicht so cool finde oder die mich einfach nicht so, mir nicht unbedingt helfen. Also ich denke mir so, das ist, glaube ich, nicht die Haltung oder den Blick, den ich irgendwie auf Welt haben will, dass ich am Ende einfach nur in möglichst schwierigen Wörtern beschreibe, wie die Welt untergeht. Genau, das ist ja vielleicht nicht die Art und Weise, wie ich mit negativen Emotionen umgehen würde oder wie ich sie musikalisch für mich umsetzen wollen würde. Und das, genau, zeigt sich, glaube ich, auch am Ende gut, warum ich am Ende auch kein Metal-Hase geworden bin, sondern woanders gelandet bin.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, es sagt ja auch im Blackwater Park literally, I'm just a spectator. Also du hast ja am Ende wirklich, also alles, was ich erzählt habe, auch von dieser introvertierten Perspektive, also in gewisser Weise hast du diese Stories, die erzählen von der Niederträchtigkeit der Menschen, von der Verfehltheit der Menschen, nur am Ende und dann am Ende im Blackwater Park wird diese Perspektive von dieser Person von außen wahrgenommen, die das so alles runterbrennen sieht und sagt, ja, letztendlich, wir haben ja jetzt auf den letzten 7 Tracks gehört, wie schlimm die Menschheit ist, also so ungefähr. Also ich kann absolut verstehen, warum man sozusagen diese morbide Stimmung, die man bei Edgar Allan Poe hat. Es ist halt immer so ein bisschen dieses, in der Gesamtheit würde ich absolut zustimmen, dass diese misanthropische Perspektive mir in, sag ich mal, in Dosen, glaube ich, gefällt, aber in dieser unfassbaren Konsequenz, die jetzt hier dann letztendlich auch insinuiert wird, mir es auch ein bisschen schwer gemacht hat.
Ja, voll. Also das ist für mich, glaube ich, auch der Grund, warum ich die halt auch nicht ständig höre und auch nicht ständig denke, so, boah, jetzt habe ich total Bock auf die. Also halt gerade dieses Album, es ist echt ein düsteres Album. Es ist nicht unbedingt immer die Stimmung, in die ich mich reinbegeben möchte.
Du bist halt eine frohe Natur.
Ich bin Happy Guy, ich bin so ein kleiner Grinsevogel. Vielleicht nur gerade als kleines Side-Note, ne? Wir sprechen gerade die ganze Zeit über dieses Blackwater Park. Woher kommt denn dieser Dame eigentlich? Und es ist eine weitere kleine Fährte, eine kleine weitere Referenz. Bei Blackwater Park handelt es sich um, aufgepasst, eine Prog- und Krautrock-Band aus den 70er Jahren, die so ein bisschen als Geheimtipp gilt, so ein bisschen nischig ist. Also sehr krautiges Zeug. Die haben ein Album rausgebracht, 1975. Kann man mal reinhören. Ist wie gesagt überhaupt nichts mit diesem Album musikalisch zu vergleichen. Aber das ist eben schon, ja, da auf dem Zettel war. Ich weiß nicht, wer das vorgeschlagen hat, ob das die Leute selber kannten, ob Stephen Wilson das in seinem Keller irgendwo noch versteckt hatte, das Album. Das werden bestimmt jetzt irgendwie die Die Hard-Fans mir erzählen können. Aber der Name selber, wie gesagt, ist eine Anspielung auf diese Band Blackwater Park aus den 70er Jahren. Wenn man sich das mal anhören will, witziges Zeug. Also auch da, auch wie gesagt, schon in diesen frühen Metal-Phasen ist irgendwie diese Hommage an eben auch so Musik aus den 70er Jahren da. Und würde da auch zumindest stark vermuten, dass Stephen Wilson den nicht allein reingebracht hat, sondern eigentlich, dass er den vor allem erkannt und katalysiert hat, um bei der Band irgendwie was loszutreten.
Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest zu dem Opeth-Album?
Nein. Nein. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, einen ganz guten, irgendwie einen schönen kleinen Ritt da durchgemacht. Also ich finde, es ist irgendwie nach wie vor für mich irgendwie immer noch ein spannendes Album. Und manchmal weiß ich auch nicht, warum mir das Album gefällt. Also das ist vielleicht noch so eine interessante Beobachtung, dass ich manchmal so denke, so, weil mir geht's auch so, ich bin mit diesem Gesang, werde ich eigentlich auch nicht so hundertprozentig warm, dass ich so denke, boah, geil, jetzt gurgelt mit der mir 2 Minuten ins Ohr, aber irgendwie funktioniert's. Und das finde ich, glaube ich, so beeindruckend, dass ich irgendwie denke, dann mach ich das an und denk mir auch so, boah, jetzt hast du da 10 Minuten Riff und du verstehst überhaupt, ne, bist so völlig lost da drinne und denkst, hä, was soll das denn? Man kann gar nicht diese Songs so, wie soll ich sagen, vor dem inneren Auge sich so verstehen, was da irgendwie alles passiert. Und so, was soll das? Ist so sperrig. Und dann ertappe ich mich, wie ich unter der Dusche plötzlich anfange, einzelne Melodiefragmente aus diesen Songs zu summen, weil die irgendwie so krass dann doch funktioniert haben. Und das finde ich irgendwie eine spannende Beobachtung. und zeigt mir auch nochmal, dass es auf alle Fälle eine Band ist, der man auf jeden Fall irgendwie eine Chance geben sollte und die für mich heute auch immer noch irgendwo einen Platz hat. Und ich habe, wie gesagt, auch noch ein paar andere Alben von denen auch wirklich als CD mir sogar wirklich noch geholt. Also bin da auch nach wie vor irgendwie nicht von denen weggekommen. Auch wenn ich nicht mehr Edgar Allan Poe lese und mir irgendwie dunkle Kerzen in meinem Zimmer anmache und Tropfkerzen mache und versuche irgendwie meine dunkle Fantasy-Ader auszuleben. Die irgendwie sprechen nämlich schon noch komischerweise an, obwohl ich es manchmal gar nicht ganz genau verstehe. Ja. Und genau, vielleicht nochmal zu deiner Frage, weil du so ein bisschen meintest, irgendwie hast du in der Art auch in dem Musizieren so ein bisschen den Einfluss erkannt. Ich weiß nicht, was du da alles meinst. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe vor allem versucht, ob jetzt auf Gitarre zu spielen, auf Drums fast nie, glaube ich. Aber ich glaube, was du meinst, vielleicht auch eher so in der Art und Weise, wie ich Parts denke, wie man auch starke Kontraste zwischen einzelnen Parts herstellt, also auch so dynamisch. Ich glaube schon, dass sich da manchmal unbewusst irgendwo Opeth sich durchschlägt und gar nicht so sehr eben jetzt in diesem, ich muss jetzt irgendwie Metal-Riffs schreiben oder ich muss jetzt ein Blast-Beat spielen oder so, sondern irgendwie eher, wie schaffe ich es eigentlich, dynamisch sehr unterschiedliche Parts so ineinander zu bringen oder auch ineinander zu überführen, dass es harmonisch klingt. Ich glaube, da gibt es schon gerade auch in vielen, sage ich mal, niemals ausgearbeiteten, fertigen Songs, aber sage ich mal, in einigen Schubladen durchaus doch ein Potenzial, dass man da auf irgendwo auch einen Opeth-Song zeigen könnte, auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich musste da auch an ganz vielen von unseren Ideen denken, die noch in der Schublade lagen. Und ich glaube, eine Sache, die mir auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist so diese Art von Groove-Wechsel, die halt passiert. Wenn man halt ein starkes Riff hat, was sich so aufbaut und entwickelt und dieses Riff dann eventuell auch nochmal mit einem anderen Groove darunter dann halt auch nochmal weitergetragen wird. Das sind so eine Dinge, wo ich irgendwie dein Drumming doch ein bisschen in Opeth dann gehört habe. Und ich meine, natürlich wird es da wahrscheinlich auch noch andere Referenzen geben, aber einfach als ich das Album gehört habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du es ein bisschen ja, davon.
Voll. Das ist, mag gut sein, kann ich auf alle Fälle nicht abstreiten, dass diese Band mich da doch mehr geprägt hat und sei es eben auf so einer, sage ich mal, Makroebene in einer Art und Weise, wie ich versuche zu arrangieren oder wie ich Songs versuche aufzubauen, als ich das vielleicht mir selber eingestehen würde.
Okay, wollen wir uns dann noch unsere Lieblingssongs aussuchen?
Ja, gerne. Fang an. Welchen Song würdest du denn nehmen? Du bist ja der, ich möchte dir die volle Auswahl lassen.
Es ist lieb von dir. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich würde Bleak nehmen. Ich fand den Song, wie du schon meinst, ist irgendwie der ruhigste und poppigste Song auf dem Album, aber dieser Mittelteil ist einfach sehr schön. Er ist trotzdem lang, komplex. Ich finde, er ist aber auch nicht überbordend komplex. Mhm. Er wirft nicht mit zu vielen Riffs um sich und ist einfach sehr schön ausarrangiert. Ja. Also für mich ist es Bleak.
Ich nehme The Drapery Falls, weil der für mich auch einer mit der stärksten Songs ist. Der hat auch so einen verrückten Techie-Mittelpart, der fast so ein bisschen Marthy klingt, weil die da so zweistimmig Gitarren so in Sekunden, ja, wo ich mir dann so beim Hören das nochmal so bewusst gedacht habe, war so, oh, das ist schon geiler Scheiß. Also so an so ein paar Stellen.
Super geile Stelle. So. Ja, das war auch so die eine Stelle, wo ich so dachte, okay, so ein bisschen Chaos ja, können sie
so
doch.
So, davon so hätten sie ein bisschen mehr noch reinstreuen können. Das, ah. Und ich glaube, allein wegen dieser Stelle ist es nochmal wert, den reinzuhören. Deswegen würde ich einfach mal als für unsere schöne gemeinsame Playlist The Drapery Falls reinwerfen.
Dann vielen Dank an alle, die bis jetzt dabei waren und zugehört haben. Wir würden uns immer sehr freuen über Kommentare und natürlich, wenn ihr unseren Podcast teilt und wenn ihr noch mehr Folgen von uns hören würdet, könnt ihr uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen folgen, Apple Music, Spotify, you name it. Und uns gibt es jetzt auch noch bei Blue Sky, dem Instagram. Folgt uns da auch gerne, wenn ihr da unterwegs seid. Und ansonsten, Marvin, hast du noch letzte Worte?
Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich habe ein bisschen Angst, was kommt, nachdem ich dir jetzt gutturalen Gesang aus Schweden angetan habe. Rechne ich natürlich auch mit dem Schlimmsten. Aber nein, ich kann auch nur sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Auf Wiederhören. Ciao.